Vielen Dank. Bei dem Thema Ungleichheit in Deutschland werde ich mich auch wirklich auf Deutschland konzentrieren. Das heißt, bei der Argumentation, woran liegt es, werde ich nicht so sehr die Faktoren benennen, die nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern eine Rolle spielen, sondern mich konzentrieren auf das, was in Deutschland passiert ist. Wenn man sich Deutschland anguckt, so kann man erst mal grob sagen, die Veröffentlichungen, die es traditionell von der OECD oder von der EU gibt, sagen eines ganz deutlich aus. Deutschland gehört zu den Ländern, in denen die Kluft zwischen Arm und Reich innerhalb der letzten gut 10 Jahre am stärksten auseinandergegangen ist. Es gibt in Europa nach den jüngsten Statistiken, die bis 2010 gehen, für das Jahrzehnt zwischen 2000 und 2010 nur ganze 2 Länder, wo die Entwicklung noch negativer verlaufen ist. Das sind Bulgarien und Rumänien. Ansonsten, Deutschland ist das Land mit der drittschnellsten Auseinanderentwicklung zwischen Reich und Arm innerhalb dieses Jahrzehnts. Wenn man genauer hinschaut, das sind ja immer relativ grobe Indikatoren, die dann benutzt werden, also oberstes Fünftel zum untersten Fünftel ist so der Standard- oder der Gini-Index. Wenn man genauer hinguckt, kann man sehen, warum das so ist. Wenn man die Statistiken jetzt zu Rate zieht, die die Einkommen in Zehntel unterteilen, die reichen alle bis 2010, kann man sagen, es gibt 3 signifikante Veränderungen. Die Mitte ist deutlich dünner geworden, also der Anteil der mittleren Einkommen, das sind die Einkommen zwischen 70% und 130% des mittleren Einkommens, dieser Anteil ist zwischen 2000 und 2010 von knapp 64, also genau 63,8% auf gut 58, genau 58,2% gesunken. Das heißt, ein Rückgang in Menschen gesprochen von 4,5 Millionen Personen, die aus den mittleren Einkommenslagen herausgefallen sind. Zur gleichen Zeit oder im gleichen Zeitraum hat sich oben relativ wenig verändert, nur in der höchsten Einkommensgruppe, die, die mehr als das Doppelte des Durchschnittseinkommens haben, die haben zugelegt von 6,5% auf 7%. Wo viel dramatischere Entwicklungen passiert sind, das ist die untere Hälfte der Bevölkerung, also ab 110% abwärts. Das sind 4 Teilgruppen, 70 bis 90, 90 bis 110, 50 bis 70 und weniger als die Hälfte. Und das ist dramatisch, denn fast dieser gesamte Rückgang von 4,5 Millionen Personen entfällt auf die Einkommenslagen zwischen 70% und 110% des Durchschnittseinkommens. Also was man sagen kann, exakt die Mitte und die untere Mitte. Und der gesamte Zuwachs entfällt auf die beiden untersten Einkommensgruppen um die Armutsgrenze oder unterhalb der Armutsgrenze. Alleine die Gruppe mit maximal 50% des Durchschnittseinkommens, also die, die auch deutlich unterhalb der Armutsschwelle von 60% liegen, diese Gruppe hat um fast 60% zugenommen. Von 5,5% auf fast 9%, das innerhalb von 10 Jahren. Das ist eine dramatische Entwicklung innerhalb eines so kurzen Zeitraums. Statistisch passiert sowas nicht sehr häufig. Und wenn man sich anguckt, was im Zeitverlauf, wann was passiert ist, dann sieht man relativ schnell, wo die Ursachen zu suchen sind. Bei den unteren Einkommensgruppen ist die Gesamtentwicklung fast zu 80% innerhalb der ersten 5 Jahre zwischen 2000 und 2005 passiert. Danach hat sich das weitgehend stabilisiert. Also die Armutsquote ist zwischen 2000 und 2005 um fast 40% gestiegen. Bis 2010 waren es dann nochmal 10%. Das ist nicht dramatisch. Das heißt, es ist klar erkennbar, in welchem Zeitraum sich unten die dramatische Veränderung abgespielt hat. Oben zieht sich das durch das ganze Jahrzehnt. Und da ist wiederum entscheidend, oben heißt nur ganz oben. Es sind nicht die Gutverdiener, die zugelegt haben, sondern bei der Einkommensentwicklung hat nur das oberste Zehntel, also die, die wirklich gut verdienen und wenn man genauer hingucken würde, eigentlich nur die oberen 3-4%, die haben richtig gewonnen. Das bedeutet, wir haben statistisch gesehen dramatische Veränderungen in der unteren Hälfte zu Lasten mittlerer Einkommen, eine extreme Zunahme niedriger und sehr niedriger Einkommen, eine extreme Zunahme der Armutsquote um gut 50% innerhalb von 10 Jahren. Wir haben gleichzeitig am oberen Ende auch ein deutliches Wachstum. Und bei denen, die man so sagen kann, die oberhalb des Durchschnittseinkommens liegen, aber nicht richtig gut verdienen, bei denen hat sich nicht viel getan. Also die Realeinkommen sind während der 10 Jahre mit einer Schwankungsbreite von ein paar Promille mal rauf, mal runter, aber nichts Dramatisches. Wo sich auch viel getan hat, ist bei der Vermögensverteilung. Und ich sage diese Zahl ausdrücklich, weil sie medial zu meiner Verwunderung überhaupt nicht wahrgenommen worden ist. Man liest immer in den USA, das ist ganz schlimm, das oberste Prozent hat 40% des Gesamtvermögens. Und dann klopfen sich alle deutschen Politiker und auch die meisten Journalisten auf die Brust und sagen, ach, ist das schlimm, und kommen dann mit der Zahl für Deutschland. In Deutschland haben sie nur in Anführungsstrichen 22%. Ist zwar auch nicht schön, aber verglichen mit den 40 ist das dann doch beruhigend. Spricht dann für soziale Marktwirtschaft und gegen den Raubtierkapitalismus. Nun hat das DIW im Sommer eine neue Studie vorgelegt, wo sie mal die wirklich hohen Einkommen mit eingerechnet haben. Denn vorher in den Datensätzen des DIW war der Reichste jemand, der nicht mal 50 Millionen hatte. Sie haben heute gehört, was Karl Albrecht hat. Das heißt, mit 50 Millionen spielt man da in der Unterschicht. Und die haben dann mal anhand der Angaben, die es aus den Medien gibt, mit statistischen Wahrscheinlichkeitsrechnungen versucht zu ermitteln, wie die Vermögensverteilung wirklich ist, wenn man die wirklich Reichen dazu nimmt, und sind auf einen Prozentsatz gekommen von 35,8% des Gesamtvermögens für das oberste Prozent. Und 35,8 bis 40%, das ist relativ nah dran. Und wenn man sich anguckt, was sich die nächsten Jahre in Bezug auf Erbschaften abspielen wird und wie die Erbschaftssteuer aussieht, ich komme noch mal drauf zurück, ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir in 10 Jahren, falls wir noch mal so ein Treffen haben, feststellen können, dass die Verhältnisse hier genauso sind wie in den USA. Leider ist diese Untersuchung, das war im Juli, sie ist ins Sommerloch gefallen und aus dem Sommerloch auch nicht wieder aufgetaucht. Ich hatte gedacht, bei so einer spektakulären Zahl würden sich Journalisten darauf stürzen, sie haben es nicht gemacht. Um Sie nicht zu sehr mit den Zahlen jetzt zu bombardieren, um alles noch mal kurz zusammenzufassen, es gibt eine dramatische Entwicklung in den 10 Jahren, dramatischer als in den meisten anderen Ländern. Es gibt in Europa Länder, wo sich relativ wenig verändert hat. Es gibt sogar Länder, wo die Einkommenskluft kleiner geworden ist. Es gibt aber relativ viele hier rum, wo das auch gewachsen ist, aber doch moderat, also Niederlande, Österreich oder so. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Und es gibt eben ganz oben und in der unteren Hälfte die wirklich dramatischen Veränderungen. Wenn man sich jetzt anguckt, warum ist das so, so liegt es schon nahe. Also im unteren Bereich ist es klar, das hat sich alles zwischen 2000 und 2005 abgespielt. Und in dem Zeitraum, ist es eben schon angesprochen worden, in diesem Zeitraum fallen die Hartz-IV-Gesetze. Die Hartz-IV-Gesetze haben dazu geführt, dass im unteren Bereich der Gesellschaft Armut zu einem weit verbreiteten Phänomen geworden ist. Ich habe schon gesagt, die Armutsquote ist um 50% gestiegen binnen 10 Jahren. Und es hat dazu geführt, dass diejenigen, die so die Mitte in den Einkommenslagen erreicht haben oder etwas unterhalb der Mitte, also sagen wir mal 80% des Durchschnittseinkommens, dass alle diese Personen zittern müssen vor dem sozialen Abstieg. Weil dieser soziale Abstieg immerhin 4,5 Millionen Personen innerhalb von 10 Jahren erwischt hat. Das ist ja keine vernachlässigenswerte Größe. Die Hartz-IV-Gesetze, man kann jetzt viel darüber sagen, also die neueren Untersuchungen, die ich aus den Reihen des IAB kenne, besagen alle, dass die offiziell erklärten Ziele der Hartz-IV-Reform, Leute schneller in Arbeit zu bringen, vor allem Langzeitarbeitslose und Ähnliches, dass das alles nicht so recht funktioniert hat. Aber das ist ja heute nicht so sehr das Thema. Ich will es nur anmerken, weil das sicherlich immer wieder hervorgebracht werden wird von den Verteidigern angesichts unserer Arbeitslosenquoten, der offiziellen, wie erfolgreich das Ganze war. Ich glaube, der wesentliche Effekt von Hartz IV war A, der soziale Abstieg erfolgt schneller, und B, alle die, die er noch nicht erwischt hat, haben Angst davor. Solange es Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe in der klassischen Form gab, gab es zwar auch Abstieg, wenn man arbeitslos war, der Abstieg war aber moderat. Er vollzog sich in Etappen und war immer noch abgepuffert. Seit Hartz IV geht der Abstieg sehr schnell. Ich beobachte das in meinem Umfeld, wie schnell das auch Leute erwischen kann, die überdurchschnittliche Einkommen haben. Es ist aber eine wirkliche Gefahr für die Personen, die zwischen 70, 80 und 110% des Durchschnittseinkommens liegen. Das wiederum schlägt sich nieder im Verhalten. das muss ich sagen, auch der Gewerkschaften. Natürlich ist die Angst viel größer, wenn man schnell abstürzen kann. Und dann ist diese Position, Hauptsache du hast einen Arbeitsplatz und dafür verzichtest du bei den Tariflohnerhöhungen eben auf das eine oder andere Prozent, die ist verbreiteter. Nun muss ich kritisch zu den Gewerkschaften sagen, und ich bin seit 1970 Gewerkschaftsmitglied, also bin als Jugendlicher schon reingekommen, ich habe auch schon andere Gewerkschaften erlebt, das muss ich ehrlicherweise sagen. Also da ist nicht nur die Haltung eines Teils der Mitgliedschaft oder eines relativ großen Teils schuld, sondern die Gewerkschaftsführungen haben meines Erachtens auch nicht entsprechend gegengesteuert. Aber das ist vielleicht hinterher für die Podiumsdiskussion ein Punkt. Das hat jedenfalls dazu geführt, dass die Reallohnentwicklung in Deutschland im internationalen Vergleich auf sehr bescheidenem Niveau geblieben ist. Das sind eben die Zahlen. Real hat es in Deutschland in den letzten 10 Jahren keinen Zuwachs gegeben. Und je nach statistischer Untersuchung gelangt man dazu, dass es bestenfalls gleich geblieben ist. Das DIW kommt dazu, dass es über 4,5% Minus gegeben hat innerhalb dieses Jahrzehnts. Und das ist auch in Europa die Ausnahme. Auch da gibt es, glaube ich, nur 2 oder 3 Länder, wo es noch schlechter gelaufen ist. Die anderen, da ist es besser gelaufen. Das heißt, auch was die gesamten Einkommen angeht, war das ein verlorenes Jahrzehnt. Was den Reichtum angeht, lässt sich auch relativ einfach identifizieren, was in Deutschland Besonderes war. Das war die Steuergesetzgebung. Das fing an mit der Senkung des Spitzensteuersatzes. Das ging weiter über die Befreiung der Unternehmen von jeglicher Besteuerung, wenn sie Unternehmensanteile an anderen Unternehmen veräußerten. Also das war die berühmte Auflösung der Deutschland AG, über die sich große Unternehmen außerordentlich gefreut haben, weil es so kostengünstig für sie abgelaufen ist. Es ging weiter über die Abgeltungssteuer, das war Rot-Grün wie die Große Koalition, bis hin zur Erbschaftssteuer. Also für Erben von Betriebsvermögen ist in vielen Fällen die Erbschaftssteuer nahe an Null oder bis auf Null gesenkt worden, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Und da handelt es sich in der Regel eben nicht um den kleinen Mittelständler, sondern um große Mittelständler und vor allem um Milliardenvermögen. Was in Deutschland ganz typisch ist, unter den 100 oder den 200 größten deutschen Unternehmen, egal welche Größenordnung man jetzt nimmt, es ist immer ein Drittel in Familienbesitz. Das ist in Großbritannien völlig anders. Da finden Sie unter den 100 größten Unternehmen noch ein einziges im Familienbesitz. In Deutschland sind es mehr als 30 von den 100 größten. Es sind ungefähr 70 von den 200 größten. Und das sind alles Unternehmen, da werden auf die Kinder irgendwann, wenn man nicht wie bei Schlecker pleite macht, Milliardenwerte vererbt. Und das weitgehend steuerfrei. Das heißt, das wird zu einer weiteren extremen Auseinanderentwicklung bei der Vermögensverteilung führen. Das sind alles politische Beschlüsse. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kommt es zu diesen Beschlüssen? Und da komme ich zu meinem ureigensten Forschungsfeld, was ich bisher gemacht habe. Ich habe ja im Grunde nur Forschungsergebnisse von Kollegen referiert. Wenn man sich jetzt fragt, gibt es einen Zusammenhang zwischen Eliten, vor allem politischen Eliten und der Einkommensentwicklung, so muss ich sagen, ja. Ich habe das mal sehr systematisch untersucht für die USA für den Zeitraum von 1945 bis 2009, also bis Amtsantritt Obama. Und es war erstaunlich auch für mich, wie parallel die Entwicklung war. Wir haben in den USA bis Amtsantritt Ronald Reagan 1980 eine für US-Verhältnisse sehr ausgeglichene Einkommensverteilung. Das obere Prozent bringt es in diesen ganzen Jahrzehnten auf ungefähr ein Drittel der Gesamteinkünfte. Da kann man sagen, das ist die oberen 10%. Das ist für die oberen 10% immer noch relativ viel, aber für die USA war das die ausgeglichenste Einkommensverteilung, die es in der US-Geschichte überhaupt je gegeben hat, solange man solche Statistiken führt. Mit dem Amtsantritt von Ronald Reagan hat sich das innerhalb kürzester Zeit dramatisch verändert. Die Beschlüsse waren auch dazu angetan. Also einer der wichtigsten war die Senkung des Spitzensteuersatzes in den USA von 70% auf 28% Mitte der 80er Jahre. Da kommt schon was zusammen bei so einer drastischen Kürzung. Die Einkommensentwicklung hat dann Ende des ersten Jahrzehnts des neuen Jahrtausends, also zwischen 2000 und 2008, die Ungleichheit, die bis dato die größte war in der US-Geschichte, nämlich die von 1929, auch vor einer Finanzkrise, erstmals übertroffen. 2006 hatten wir erstmals mit 49,5% einen Einkommensanteil der oberen 10%, der höher lag als 1929. Das Jahr danach war dann ebenfalls eine große Finanzkrise. Das heißt, ich will das jetzt nur antippen, da gibt es Zusammenhänge zwischen Einkommensverteilung und sowas wie Finanzkrisen. Was aber für mich wichtiger war und interessanter war, es gibt einen eindeutigen Zusammenhang mit der Rekrutierung der politischen Elite. Wir hatten in den USA über lange Jahrzehnte bis Ende Carter-Administration politische Eliten, die so zusammengesetzt waren, wie wir das in Deutschland bis 2000 auch kannten, im Wesentlichen kleinbürgerlich geprägt. Das heißt, das waren Minister, die kamen aus Arbeiterfamilien, aus Angestelltenfamilien, aus Beamtenfamilien, kleine Selbstständige in den USA, Pharma und Ähnliches. Seit Reagan hat sich das binnen kürzester Zeit dramatisch verändert. Unter Reagan schon gab es im Kernkabinett, also die ganzen wichtigen Ministerien, Verteidigung, Außen, Finanzen, Wirtschaft, Präsident, Vizepräsident, Justiz und so, gab es im Kernkabinett zeitweise außer ihm überhaupt niemanden, der nicht aus der Upper oder der Upper Middle Class, also den oberen 4% der Bevölkerung stammte. Unter Bush Senior sah es so aus, dass 60% der Minister aus der Upper Class stammten. Das heißt, wenn man es statistisch erstmal nur nimmt, gibt es einen klaren Zusammenhang soziale Rekrutierung der politischen Elite und Einkommensentwicklung. Das kann man auch in Deutschland beobachten, nicht ganz so krass, aber es ist dasselbe. Wir haben in Deutschland bis 2000 auch diese kleinbürgerlich geprägte Zusammensetzung gehabt. Die politische Elite war immer das Gegenstück der Wirtschaftselite, die zu über 80% aus diesen 3-4% der Bevölkerung stammten. Das hat sich dann relativ schnell geändert. Wir hatten schon unter Schröder in der ersten rot-grünen Koalition nach dem Rücktritt von Lafontaine in allen wichtigen Ministerien außer Kanzler und Außenministerium nur noch Kinder aus Bürgerfamilien sitzen. Also die Väter waren Architekten wie bei Eichel und Steinbrück, sie waren Hüttendirektoren wie bei Schilly, sie waren Unternehmer wie bei Zypris, sie waren Diplomaten und so weiter und so fort. Das hat sich dann fortgesetzt in der Großen Koalition, da ist der Prozentsatz derjenigen, die aus Bürger- oder Großbürgertum stammten, auf fast 2/3 gestiegen. Das heißt, bei der politischen Elite hat sich die Rekrutierung genau umgedreht. Während wir früher 2/3 Normalbevölkerung, 1/3 Bürger-Großbürgertum hatten, war es in der Großen Koalition genau umgekehrt. Nun kann man sagen, das sind erstmal nur statistische Größen, das ist auch richtig. Aber diese statistischen Größen sagen etwas aus. Und warum, das will ich dann zum Schluss kurz sagen. Ich will nur betonen, ich habe bevor die Cameron-Regierung angetreten ist, habe ich verschiedene Wetten abgeschlossen und habe gesagt, das ist die exklusivste britische Regierung seit Jahrzehnten und das werden wir merken. Bei allen Beschlüssen, und wenn man sich die Beschlüsse der Cameron-Administration anguckt, sie sind geprägt von einer extremen Ungleichgewichtung der Maßnahmen. Also die Banker in der Londoner City werden doch sehr vorsichtig behandelt, während wirklich Kahlschlag im gesamten Sozialbereich herrscht. Und das hat auch was zu tun, nicht nur, das hat auch was zu tun mit der Herkunft dieser Personen. Und ich will es kurz antippen nur, wie das funktioniert. Das sind jetzt keine Verschwörungstheorien. Da bin ich kein Freund von, also weder die Bilderberg-Gruppe noch Davos noch sonst was. Da finde ich, das wird in der Bedeutung überschätzt. Was wichtig ist, das sind Vorstellungen, Einstellungen, grundsätzliche Muster, in denen gedacht wird, die man mitbringt aufgrund seiner Herkunft. Und wenn man in Deutschland aufwächst, in meinem Unternehmerhaushalt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Erbschaftssteuer seit Kindesbeinen Teufelswerk ist, bei weit über 90%. Das ist einfach Common Sense. Wenn man in solchen Kreisen diskutiert, dann lernt man schon als Kind, der Staat hat keine Ahnung von Wirtschaft, der soll sich raushalten. Und Erbschaft ist was praktisch Gottgewolltes und wenn der Staat da zugreifen will, das soll man lassen. Und so gilt es für viele andere Sachen auch. Das heißt, man wird groß mit Einstellungen und Grundprinzipien, die man als Erwachsener nur ausnahmsweise verlässt. Und wenn dann das Umfeld so geprägt ist, dass man auf Personen trifft, die in ähnlichen Verhältnissen groß geworden sind, führt das zu einer wechselseitigen Bestätigung. Man macht das nicht, weil man anderen was Böses will, sondern mal ganz platt formuliert, man vertritt Klasseninteressen, weil man glaubt, dass das zum Besten fürs ganze Land ist. Und dieses Beste fürs ganze Land, das merkt man, wenn man heute Steinbrück in seinen Reden hört. Also er hat ja an allem mitgewirkt, fast allem. Also wenn man mal die kurze Zeit von Eichel weglässt, danach war immer Steinbrück einer der wesentlichen Agenten oder wesentlichen Akteure des Spiels. Der glaubt bis heute, dass all das, was er gemacht hat, goldrichtig war. Und das hat meines Erachtens damit zu tun, dass das Umfeld, in dem er sich bewegt, nicht die klassischen SPD-Ortsvereine, soweit es sie dennoch gibt, mit zumindest nennenswertem Arbeiteranteil sind, sondern das Umfeld, in dem er sich bewegt und wo er auch für seine Vorträge dementsprechend Honorare bekommt, das bestätigt ihn permanent und sein familiäres Umfeld auch. Das heißt, man muss auch wenn das nicht der einzige Grund ist, man muss auch sehen, wenn man auf die Politik guckt und auf die politischen Eliten, wo kommen die eigentlich her, wie sind die groß geworden? Und dann kann man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit darauf schließen, in welche Richtung ihre Politik gehen wird. Und in den letzten 10 Jahren kann man eben für Deutschland sagen, da ist das, was in den USA über einen sehr langen Zeitraum passiert ist, innerhalb eines Jahrzehnts sowohl bei der politischen Elite als auch bei der Einkommens- und Vermögensverteilung passiert. Vielen Dank.